Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und begrüße Sie. Für Privathaushalte ist es erstmal eine gute Nachricht. Nach einer Privatinsolvenz werden die Schufa-Daten ab sofort nur noch für 6 Monate gespeichert und nicht mehr für 3 Jahre. Das gab die Schufa am Vormittag bekannt. Und ob das endgültig so wird, bleibt jedoch abzuwarten, denn derzeit läuft in dieser Sache auch ein Gerichtsverfahren. Aber eigentlich geht heute alles ums Klima, und zwar in jeder Hinsicht bei der aktuell laufenden Koalitionsausschusssitzung, 2. Teil. In Brüssel beschließt der EU-Ministerrat heute die neue CO2-Verordnung. Damit nähert sich der Streit über das Aus für das Verbrennerauto dem vorläufigen Ende. Klimakrise, Artensterben, Vermüllung. Im Auswärtigen Amt startet heute der Berlin Transition Dialogue zur Energiewende weltweit. Spitzwegerich, Anis und Co. werden wieder beliebter und wir haben nachgefragt, inwieweit es eine Renaissance der Heilpflanzen gibt. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, an welcher Stelle ein Erbschein hilft, Ansprüche geltend zu machen. Nun sitzen sie also wieder zusammen im Kanzleramt, die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP, und haben ihre Gespräche im Koalitionsausschuss wieder aufgenommen. Gestern hatte die Ampel die Runde ja nach rund 20 Stunden unterbrochen. Viele Streitthemen liegen auf dem Tisch und irgendwie dreht sich alles ums Klima in jeder Hinsicht. Kai Küstner über die Ausgangslage am heutigen Vormittag.
Erst nachts sitzen, dann nachsitzen, weil die ersten knapp 20 Stunden Koalitionsausschuss ohne vorzeigbares Ergebnis blieben, war klar, dass der Marathon heute in die Verlängerung gehen würde. Wobei Olaf Scholz in der Zeit der Unterbrechung Begriffe wählte, die so gar nicht zum quälend langen ersten Teil der Sitzung im Kanzleramt zu passen schienen. Vom
Tempo machen,
von der neuen Deutschlandgeschwindigkeit sprach Olaf Scholz und deutete damit an, dass es inhaltlich ums große Ganze geht. Vom Ausbau ist beim Kanzler fiel die Rede, vom Ausbau der Stromnetze, vom Ausbau der erneuerbaren Energien, vom Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.
Die gemeinsame Überzeugung der Regierung ist, dass die gesetzlichen Regeln, die wir über die letzten Jahrzehnte so allmählich zusammengeschraubt haben, nicht zu der Geschwindigkeit passen, die wir heute benötigen.
Nun fällt der Opposition beim Thema Geschwindigkeit vor allem die Ampelkoalition ein, die eben jenes Tempo beim Zusammenschrauben von Entscheidungen vermissen lasse. Der CDU-Politiker Jens Spahn geht im rbb24-Inforadio sogar so weit, die Regierung in Krisenzeiten zu einem Sicherheitsrisiko zu erklären.
Eigentlich hat diese Ampelkoalition fertig. Sie ist stehen K.O., wie Friedrich Merz sagte. Der Kanzler führt nicht. Und das mitten in einer Krise, wo wahnsinnig viele Menschen Orientierung suchen, und da finde ich eine übermüdete Regierung eher als Sicherheitsrisiko.
Bei der Ampel dagegen bemüht man eine andere Lesart. Wir lassen uns nicht hetzen, damit Deutschland anschließend den Turbo anwirft. Doch dass jede der drei Parteien sich um Profilschärfung bemüht, ist schwer zu übertünchen, was Kompromisse auch so kompliziert macht. Zweifelsohne ist Klimaschutz das alles überwölbende Thema. Und hier prallen eben unterschiedliche Philosophien aufeinander. Vor allem bei FDP und Grünen. Aber auch die SPD will da ein Wörtchen mitreden.
Da sage ich, wir müssen aber auch die soziale und die ökonomische Frage bei allem mitdenken. Wir können nicht einfach anordnen und dann sagen, mal gucken, wie es läuft.
Mahnt der stellvertretende SPD-Fraktionschef Matthias Miersch im ADZDF-Morgenmagazin. Und so gibt es denn gleich mehrere Fragen, bei denen man sich zuletzt nicht untergehakt, sondern verhakt hatte. Bei der Planungsbeschleunigung etwa, wieder so ein Begriff, der Tempo suggeriert. Die FDP wollte auch den Ausbau von Autobahnen, die Grünen wollten vor allem die Schiene fördern. Auch wenn man sich hier offenbar angenähert hat, beschlossen war in der Marathonsitzung noch nichts. Überhaupt der Verkehr. Dieses von der FDP geführte Ressort haben die Grünen vor allem im Blick, wenn es um verstärkte Anstrengungen geht, die Klimaziele einzuhalten. Und dann ist da noch das Thema Wohnen. Ab 2024 sollen möglichst keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr verbaut werden, so lautet der Vorschlag aus dem Wirtschaftsministerium.
Und wenn Robert Habeck einen Gesetzentwurf vorlegt, der ein pauschales Verbot von Öl- und Gasheizungen vorschlägt, dann wird die FDP sagen, ein solches pauschales Verbot ist mit uns nicht zu machen.
Unterstrich im ADZDF-Morgenmagazin FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle. Die Grünen wollen mehr Klimaschutz, die Liberalen nicht zu viel Regulierung und der SPD-Kanzler, von dem wisse man mal wieder nicht so recht, wo er stehe, kritisiert die Opposition. Olaf Scholz schien sich nach dem Abbruch der Marathonsitzung vorgenommen zu haben, einmal mehr die Unaufgeregtheit in Person zu verkörpern. Dürfte sich durchaus aber bewusst gewesen sein, wie ernst die Lage ist. Reiste doch sein Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt nicht mit in die Niederlande, um mögliche Kompromisse vorzubereiten. Schon gestern gab es Gerüchte, ein ausführliches 18-Seiten-Papier sei in Arbeit, wenn auch noch nicht beschlossen. Denn Scholz dürfte sehr genau wissen, ohne Einigung rauscht man in Höchstgeschwindigkeit in eine Koalitionskrise. Das ist sicher nicht das, was sich der Kanzler unter Tempo machen ursprünglich vorstellte.
Kai Küstner übers Klima bei der heutigen Koalitionsausschusssitzung zum Klima. Der Streit über das Aus für das Verbrennerauto nähert sich dem vorläufigen Ende. Am Wochenende hat ja die Bundesregierung, Klammer auf, FDP, Klammer zu, ihren Widerstand aufgegeben, nachdem sie sich mit der EU-Kommission geeinigt hat, dass es eine Ausnahmeregelung für Autos geben soll, die mit synthetischen Kraftstoffen fahren. Heute müssen noch die Energieminister zustimmen. Astrid Korall berichtet.
Jetzt ist es nur noch eine Formsache. Nach der Verständigung der EU-Botschafter dürften die Energieminister der 27 Mitgliedstaaten heute kurzen Prozess machen und beschließen, dass ab 2035 keine Autos mehr neu zugelassen werden dürfen, wenn sie mit Benzin und Diesel betankt werden. So wie es ursprünglich die EU-Institutionen vereinbart hatten. Allerdings bleibt auf Druck Deutschlands eine Hintertür für den Verbrenner offen. Der Sprecher von Klimakommissar Franz Timmermans, Tim McPhee, erklärt, was nach dem erwarteten Beschluss der Energieminister passieren soll.
Die Kommission wird umgehend die notwendigen rechtlichen Schritte zur Umsetzung von Erwägungsgrund 11 einleiten. Das ist ein Erwägungsgrund, der sich auf E-Fuels bezieht.
Im Klartext, die EU-Kommission will Ausnahmeregeln auf den Weg bringen, damit Verbrennerautos, die nur mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen betrieben werden, auch nach 2035 zugelassen werden dürfen. Dafür will die Behörde ein spezielles Verfahren anwenden, das sich im Brüsseler Jargon Delegierter Rechtsakt nennt. Der Europaabgeordnete René Repasi von der SPD hält dieses Vorgehen für problematisch und bezweifelt, dass es rechtmäßig ist.
Ich bin der Überzeugung, dass man durch Delegierte Rechtsakte keine politischen Entscheidungen treffen darf. Und hier hielte ich dementsprechend erneut Abgeordnetenrechte außer Kraft gesetzt, wenn man über den Delegierten Rechtsakt ginge, um eben die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament auszuhebeln.
Das Europäische Parlament hatte sich mehrheitlich gegen den Einsatz von E-Fuels in neuen Autos ausgesprochen. Ausnahmen sollten höchstens für Fahrzeuge außerhalb der sogenannten Flottengrenzwerte gelten, also für Sonderfahrzeuge wie Feuerwehrautos oder Krankenwagen. Die Kommission soll jetzt aber für alle Autos eine Regelung auf den Weg bringen, deren Anwendung das Parlament nur mit einer absoluten Mehrheit verhindern könnte. Und ob die zustande kommt? Im Parlament gehen die Meinungen auseinander. Der Europaabgeordnete und Gegner eines kompletten Verbrennerverbots, Markus Ferber von der CSU, betont, dass das nun vorgesehene Verfahren kein Selbstläufer ist. Zuversicht verbreitet dagegen erwartungsgemäß Jan-Christoph Oetjen von der FDP. Er glaubt, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Ausnahme für mit E-Fuels betriebene Fahrzeuge geben wird.
Und das ist gut so, denn wir als Freie Demokraten haben immer dafür gekämpft, dass wir technologieoffen an diese Frage herangehen und dass wir eine Möglichkeit finden, wie wir neben der Elektromobilität auch klimaneutrale Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor betreiben können.
Allerdings erwägen manche Europaabgeordnete, vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen. Ob das Aus vom Verbrenner aus tatsächlich kommt, ist also längst noch nicht ausgemacht.
Aus Brüssel berichtete Astrid Korall. Eine zunehmende Klimaerwärmung, Artensterben und Verlust von Wäldern mit Plastik vermüllte Meere. Diesen Herausforderungen müssen sich nicht nur die Regierenden in Berlin, sondern Regierungen in aller Welt stellen. Internationale Abkommen drängen auf eine energische Verminderung der CO2-Emissionen. Doch die Energiewende muss naturverträglich gestaltet werden, das heißt auch Renaturierung. Und mit dem Rohstoffabbau darf auch nicht mehr so sorglos umgegangen werden wie bisher. Wie das nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit vorankommen kann, Antworten dazu will der Berlin Transition Dialog voranbringen, der heute im Auswärtigen Amt mit internationalen Gästen startet. Sandjela Siebert berichtet.
Nichts Geringeres als die weltweite Energiewende ist Thema des 9. Berlin Energy Transition Dialogue mit rund 2000 Teilnehmenden aus über 90 Ländern. Wie groß und global die anstehenden Fragen sind, das machte am Morgen Staatssekretärin Jennifer Morgan aus dem Auswärtigen Amt deutlich.
Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, werden das Leben von Hunderten Millionen von Menschen bestimmen und Auswirkungen für Tausende von Jahren haben. Und wir wissen genau, was wir tun müssen. Insbesondere müssen wir die globalen Emissionen in den kommenden 7 Jahren halbieren. Jetzt müssen wir alle bestehenden Hindernisse aus dem Weg räumen und uns an die Umsetzung machen.
Soll heißen, den Ausbau erneuerbarer Energien weltweit beschleunigen. Auch das Bundeswirtschaftsministerium beteiligt sich am Dialog. Die internationale Perspektive der Energiewende skizzierte Staatssekretär Stefan Wenzel für sein Haus.
Wir brauchen dafür die Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit nicht nur in Europa, die erheblich gestärkt wurde, sondern mit Ländern auf der ganzen Welt. Es gibt einige Probleme, die kann kein Land der Welt alleine lösen. Friedenssicherung, Bekämpfung von Pandemien und Klimaschutz. Da muss die ganze Welt an einem Strang ziehen. Und das ist auch die starke Botschaft der Pariser Klimaziele. Wir müssen ins Handeln gehen. Wir können etwa die Hälfte der Primärenergie, die wir heute weltweit verbrauchen, schlicht und einfach einsparen.
Dabei setzt Stefan Wenzel vor allem auf Elektroautos und Wärmepumpen, denn die seien viel sparsamer als herkömmliche Pkw und Heizungen. Welche Rolle der Rest der Welt bei der deutschen Energiewende spielen werde, da blieb der Staatssekretär vage. Mit Uruguay sei in den nächsten Tagen eine neue Energiepartnerschaft geplant und es gäbe vielfältige Kooperationsüberlegungen mit Ländern im Mittleren Osten, vor allem um über den Einsatz von Wasserstoff die deutsche Industrie zu dekarbonisieren. Es ist der Generaldirektor der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien, IRENA, Francesco La Camera, der heute die Dringlichkeit größerer weltweiter Bemühungen besonders unterstrich. Wir hören ihn mit der Stimme seiner Übersetzerin.
Wir sehen also wirklich keinen Grund für Optimismus. Die gute Nachricht ist, der Zuwachs an Erneuerbaren schlägt Rekorde. Das bedeutet, dass 80% der neu installierten Kapazitäten aus Erneuerbaren kommen. Aber Tatsache ist auch, dass wir nicht auf einem Weg sind, der uns zur Erreichung der Klimaziele von Paris führt. Wir haben 3000 Gigawatt erneuerbare Energien heute. Wir müssen aufstocken auf 10.000 Gigawatt bis 2030. Das bedeutet, es wird also immer schwieriger werden, das Ziel zu erreichen.
In diesem Jahr würden die Regierungen erkennen, dass ihre bisherigen Verpflichtungen nicht reichen, prognostiziert La Camera. Der IRENA-Chef mahnt bessere Strukturen für erneuerbare Energien an. So fehle es in Afrika und Asien zum Beispiel oft an den nötigen Leitungen, Schiffen und Häfen für ihren Transfer. Außerdem müssten die Staaten klarere Ziele definieren, inklusive Zeitvorgaben, bis wann sie erreicht sein müssen. Dass diese Entwicklung nicht nur mühsam und komplex ist, sondern auch große Chancen bietet, auch finanzielle, das machte zu guter Letzt Simone Peter klar, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien. Mit einem Beispiel vom deutschen Spotmarkt, wo die Erneuerbaren letzten Herbst kostensenkend gewirkt hätten.
In Deutschland wurde Strom für 0 Cent oder teilweise sogar darunter angeboten an der Börse. Was heißt, die erneuerbaren Energien sind massiv strompreissenkend. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die erneuerbaren Energien global die günstigsten Energieträger mittlerweile sind. Gerade Wind und Solar sind für ein paar Cent pro Kilowattstunde zu haben. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt global nutzen können und nutzen müssen.
Um dieses Ziel haben beim Berlin Energy Transition Dialogue alle im Blick, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens doch noch zu erreichen.
Daniela Siebert berichtete und ein kurzer Blick nach Magdeburg. Sachsen-Anhalts CDU-Landtagsfraktion hat ihr Nein zu einem vorzeitigen Kohleausstieg bekräftigt. 2038 sei als Ausstiegsdatum vereinbart worden, sagte der Fraktionsvorsitzende Guido Heuer. An die Vereinbarung müsse man sich auch halten. Seine Fraktion fordert, alle heimischen Möglichkeiten zur Stromerzeugung zu nutzen. Die laufenden Atomkraftwerke sollten weiter betrieben werden und auch neue Technologien, etwa zur Förderung von Schieferöl und Schiefergas mittels Wasserdruck, sollten geprüft werden. Heil- und Gewürzpflanzen wachsen in Deutschland auf rund 8.300 Hektar. Aber wahrscheinlich ist die Fläche noch viel größer, denn es wurden die kleinen Betriebe nicht gezählt. Und Privathaushalte haben ja auch so allerhand im Gärtchen und auf dem Balkon. Überlieferte Hausmittel und Kräuter werden immer beliebter. Aber ob damit auch insgesamt der Trend im Hausmittelbereich weggeht von Medikamenten? Annegret Faber hat nachgefragt.
Ein sandiger Weg am Ortsrand von Steckby, einem kleinen Dorf an der Elbe in Sachsen-Anhalt. Auf dem Weg ein Fahrradfahrer mit Handschuhen, Mütze und eingepackt in eine dicke, warme Jacke. Ernst Paul Dörfler, Naturschützer und Naturkenner.
Halt, Moment mal. Hier, jede Menge Spitzwilder. Da müssen wir jetzt mal absteigen.
Dörfler zupft ein kleines, grünes, schmales Blatt aus der Wiese. Es ist fingerlang und spitz.
Ich habe als Kind mir den Finger verletzt. Im Garten. Am Pflaumenbaum. Tat weh. Und der Vater kam zu Hilfe. Und das Schönste war natürlich, er nahm ein Spitzwegerichblatt, pflückte es. Ich mache das jetzt mal vor. Hat es dann zerrieben zwischen Daumen und Zeigefinger und Mittelfinger. So lange zerrieben, bis ein bisschen Feuchtigkeit herauskam. Und das wurde dann auf die Wunde aufgetragen. Und das bewirkt tatsächlich Heilung. Das beschleunigt die Heilung.
Ortswechsel von einem schmalen Feldweg an der Elbe in die Stadt, nach Leipzig. Dort gibt es eine Kräuterwerkstatt mit dem Namen Wilde Kräuterei.
Ich habe jetzt hier in den Tee getrockneten Ingwer reingemacht, dann den sogenannten Anis-Iso und Weißdorn reingemacht, weil das wäre jetzt mal dann was Heimisches.
Ingwer ist der Klassiker fürs Immunsystem, sagt Ladenbesitzer André Freimann.
Ja, weil der sogenannte körpereigene Glutathion den Körper anregt, dieses zu bilden. Anis-Iso mag ich so gern. Das schmeckt halt nach Anis und Pfefferminze, ist halt so ein klassisches gutes Magenmittel. Und den Weißdorn, der kommt rein für den Kreislauf.
André Freimann macht Kräuterwanderungen und bietet Kurse an, erklärt die Wirkstoffe der Kräuter, wie und wann man die Pflanze sammelt, trocknet und aufbewahrt. Die Nachfrage sei in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Doch wieso nicht einfach Desinfektionsmittel und Pflaster auf die Wunde statt Spitzwegerich oder gegen Schmerzen eine Tablette schlucken?
Ja, also meine Erfahrung ist, dass Medikamente für vieles gut sind, aber es ist oft ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Weltweit gibt es ca. 20.000 Heilpflanzen, sagt Franziska Rubin, Buchautorin und Medizinerin. Und dass nur ein Viertel davon untersucht sind, obwohl die Heilkunst sehr alt ist. 4600 Jahre sind die ältesten schriftlichen Überlieferungen. Und diese, die Heilkunst, stehe immer höher im Kurs, bemerkt auch Franziska Rubin.
Denn für die meisten Medikamente zahlt man ja auch einen Preis. Und der heißt, entweder wird die Leber geschwächt oder die Nieren etc. Währenddessen die Heilkräuter eher darauf hinwirken, dass der Körper angeregt wird, sich selbst zu heilen. Also wir haben eine unglaublich lange Tradition. Und deshalb finde ich es auch manchmal so gemein, wenn dann immer gesagt wird, ja, funktioniert das denn überhaupt? Das nützt den Patienten nicht, solche Aussagen, sondern wir haben diese Tradition, wir haben dieses Wissen. Und mittlerweile, muss man sagen, in den letzten 10, 20 Jahren sind ja so viele Studien gemacht worden zu Kräutern, die dann auch gezeigt haben, ja, das funktioniert und manchmal sogar besser, als man denkt.
Und was sagt die Wirtschaft? Geht für Heilkräuter auch mehr Geld über den Ladentisch? Laut Statistischem Bundesamt liegt der Umsatz derzeit bei über 1,65 Milliarden Euro im Jahr. Das sind 60% mehr als noch 2014. Allerdings sind da Gewürze mit dabei. Das Thema Heilpflanzen sei viel zu komplex, um eindeutig Daten zu finden, hat Beate Geppert von der Universität in Hohenheim während ihrer Forschungen festgestellt.
Also ein wichtiger Grund ist, dass die Definition fehlt, was Heilkräuter, Heilpflanzen sind. Im Gegensatz dazu ist dann die Verwendung der Pflanzen, die heilende Wirkung, kosmetische Wirkung oder als Lebensmittel genutzt werden kann. Dann wiederum gibt es Definitionen, wenn ich den Verwendungszweck anschaue.
In einer Studie untersuchte Beate Geppert den Bedarf an Bio-, Heil- und Gewürzpflanzen für Baden-Württemberg, dem Land, in dem nach Bayern die meisten Heilkräuter wachsen. Das Ergebnis ihrer Arbeit zeigt einen Anstieg für Baden-Württemberg und einen noch deutlicheren für ganz Deutschland.
Wir haben in Deutschland einen Zuwachs von 34% bei der Anzahl der Betriebe.
Laut Gebhardt achten die Menschen mehr auf ihre Gesundheit und auf gesunde Ernährung, bei der Heilkräuter nicht fehlen dürfen. Ihr zusammenfassender Bericht aus dem März 2022 beginnt deshalb mit einem Satz des Arztes und Lehrers Hippokrates, der 500 Jahre vor Christus lebte. Zitat:
Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein.
Wenn man da etwas in die historische Betrachtung hineinschaut, dann war diese strikte Trennung der Verwendung in Arzneimittel, Heilmittel und Lebensmittel nicht gegeben. Da war die Verwendung der Pflanzen für heilende Zwecke auch auf dem Speiseplan. Und heutzutage ist genau das getrennt worden.
Nach Ihren Beobachtungen kommt das immer mehr ins Bewusstsein der Menschen zurück. Noch einmal zurück an die Elbe, zum Spitzwegerich und zu Ernst Paul Dörfler.
Ja, und Shakespeare kannte ja auch schon den Spitzwegerich. Der hat nämlich dem Romeo etwas sagen lassen. Ja, nimm ein Blatt Wegerich. Da war eine Verletzung und da hat man Wegerich Blätter einfach auf die Verletzung gelegt.
Die heutige Bezeichnung dafür wäre vielleicht Heilmittel to go.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nach dem Tod eines nahen Familienmitgliedes oder eines engen Freundes gibt es einiges zu regeln. Es stellt sich auch die Frage, ob der oder die Verstorbene ein Testament hinterlassen hat. Falls nicht, benötigen die Hinterbliebenen einen Erbschein, um ihre Ansprüche geltend zu machen können. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Ein Erbschein ist dazu da, um nachzuweisen, dass man Erbe geworden ist, sagt die Fachanwältin für Familien- und Erbrecht Claudia Arndt aus Flensburg.
Im Regelfall ist es so, dass der Erbschein benötigt wird, wenn kein Testament oder kein Erbvertrag vorhanden ist, also die sogenannte gesetzliche Erbfolge greift. Dann hat man klassischerweise ja gar keinen Nachweis, um das eben belegen zu können, dass man Erbe geworden ist.
Als amtliches Zeugnis belegt der Erbschein, dass die aufgeführten Personen rechtmäßig auf das Erbe zugreifen dürfen, etwa bei Banken oder gegenüber Versicherungen. Das gilt ebenso für den digitalen Nachlass wie E-Mail- und Online-Bankkonten. Aber auch wenn ein handschriftliches Testament vorliegen sollte, kann es durchaus vorkommen, dass dennoch ein Erbschein benötigt wird, erläutert Fachanwältin Arndt.
Gerade auch, wenn mehrere handschriftliche Testamente vorliegen, ist oft nicht klar, welches greift jetzt ein und das kann man dann zum Beispiel einer Behörde oder einer Bank auch nicht zumuten, dass die das erstmal prüfen müssen.
Ausgestellt wird der Erbschein vom zuständigen Nachlassgericht. Dabei handelt es sich um das Amtsgericht am letzten Aufenthaltsort der bzw. des Verstorbenen.
Antragsberechtigt im Erbscheinsverfahren sind grundsätzlich die Erben oder jede Person, die der Auffassung ist, dass sie Erbe geworden ist.
Sprich Hinterbliebene wie beispielsweise der Ehepartner oder die Kinder als gesetzliche Erben. Aber auch mögliche andere Erben, die nicht wissen, ob ein wirksames Testament existiert oder ob die gesetzliche Erbfolge eingetreten ist. In solchen Fällen schafft ein Erbschein Klarheit und ergibt, so Claudia Arndt, in der Regel auch Auskunft über den Umfang der Erbschaft.
Da steht dann, ob man allein Erbe geworden ist oder Erbe zu ein Halb oder ein Drittel oder ähnlich.
Im Rahmen des Erbscheinverfahrens überprüft das Nachlassgericht darum zahlreiche Angaben.
Zum Beispiel die Angabe, wann der Erblasser gestorben ist, wo sein letzter gewöhnlicher Aufenthalt war, ob das Erbe angenommen worden ist.
Als erfahrene Fachanwältin weist Claudia Arndt außerdem darauf hin,
sollte ein Testament zu Hause gefunden werden, sind die Personen, die es finden, verpflichtet, dieses Testament unverzüglich beim Nachlassgericht abzugeben.
Beantragt werden kann ein Erbschein auch bei einem Notar, der die Unterlagen für das Nachlassgericht zusammenstellt, einschließlich einer eidesstattlichen Versicherung der Antragsteller, dass ihre Angaben der Wahrheit entsprechen. Ob beim Nachlassgericht oder beim Notar. Die Erteilung eines Erbscheins kostet Gebühren und die richten sich nach dem Nachlasswert. Um Unklarheiten von vornherein zu vermeiden, macht es nach der Erfahrung von Fachanwältin Claudia Arndt in vielen Fällen Sinn, zu Lebzeiten ein notarielles Testament oder einen notariellen Erbvertrag aufzusetzen.
Da haben wir die Besonderheit, dass gerade bei den notariellen Gestaltung. Die Eröffnungsniederschrift des Nachlassgerichtes zusammen mit dieser notariellen Urkunde im Rechtsverkehr in der Regel ausreichend ist.
Das heißt, die Erben verlieren keine Zeit durch ein langwieriges Verfahren und sie sparen die Kosten für den Erbschein.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse, den gibt es auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek. Ob es Neues vom Koalitionsausschuss gibt, erfahren Sie ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Julia Reimer.